nicht viel hilft viel, sondern die richtigen Zahlungsarten. Deswegen sage ich, du brauchst sicherlich mehr als 15, 20 Zahlungsarten, wenn du europaweit verkaufst in deinem Online-Shop. Du solltest aber trotzdem pro Endkunden maximal 5 anzeigen.
Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem spannenden Interviewgast, nämlich dem lieben Chris von Molly, die ihr auch schon in den letzten Wochen und Monaten kennengelernt habt hier im Podcast. Und ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist, Chris. Du bist ja Experte und Sales Lead bei Molly. Schön, dass du da bist.
Moin Moin. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch.
Mega. Für die Leute, die jetzt noch nichts von Molly gehört haben, das mich sehr wundern würde, weil wir ja auch schon einige Male das Tool vorstellen durften, kannst du nochmal mit deinen eigenen Worten erklären, was ist Molly und wofür braucht man Molly überhaupt?
Ja, also Molly ist ein Zahlungsdienstleister, vielleicht so ein bisschen die Besonderheit, wir sind kein deutscher Zahlungsdienstleister, sondern wir kommen aus den Niederlanden, das Gute heutzutage in Zeiten der EU, eine Zertifizierung quasi für alle EU-Märkte, das ist ganz nett, wie man mir vielleicht auch anhört, ich bin Norddeutscher, kein Holländer, auch der ganz, ganz große Teil unseres Teams, also vor allem unseres deutschen Teams, sitzt auch in Deutschland und wir kümmern uns um eine reibungslose Zahlungsabwicklung, so dass im Endeffekt das für eigentlich alle Beteiligten so der nervigste Prozess ist, dieser Bezahlprozess für die meisten Händler, weil da sind Gebühren mit drin, das ist in der Buchhaltung aufwendig, für den Endkunden ist es sowieso doof, weil eigentlich wollen wir die Produkte ja nur haben und gar nicht unbedingt bezahlen und da ist einfach unsere Aufgabe, diesen Prozess für beide Seiten so einfach und so, ja, so stringent wie möglich und wie es auch einfach geht zu gestalten, mit ganz, ganz viel Vereinheitlichung, mit einfach über 250.000 Kunden, wo ganz, ganz kleine Kunden von ganz, ganz großen Kunden einfach profitieren können von der Erfahrung, von dem Innovationsgeist, aber natürlich auch die großen Kunden von den kleinen Kunden profitieren, weil am Ende des Tages, das, was für die Kleinkunden funktioniert, funktioniert für die allermeisten großen Unternehmen auch und da stellen auch immer mehr und mehr Leute fest, ich brauche gar keine Buchhaltung oder Operationsabteilung mit mehreren Leuten. Wenn ich meine Prozesse einmal sauber aufsetze, dann funktioniert da auch sehr, sehr, sehr viel automatisch. Gerade wenn ich ein Shopsystem habe, was das sowieso quasi forciert.
Ja, genau, und da sind wir einfach angetreten. Ja, bitte?
Und da sind wir einfach angetreten und machen das jetzt auch schon seit über 20 Jahren, dass wir das für den europäischen Markt quasi machen. Wie gesagt, mein Hauptfokus ist Deutsch und da kenne ich mich auch am meisten aus, aber generell sind wir in ganz Europa unterwegs.
Ja, ich glaube, jeder, der im E-Commerce auch schon ein bisschen länger unterwegs ist, hat auch safe schon was von Molly gehört. Wir wollen ja heute so über ein paar Tipps sprechen, wie man den Payment-Prozess aufs nächste Level heben kann. Und du hast gerade selbst schon gesagt, Payment ist jetzt kein Thema, wo man Feuer und Flamme ist. Ne? Das muss einfach funktionieren. Aber es ist tatsächlich auch ein großer Hebel, gerade wenn man Sachen verkackt und die nicht richtig laufen, da kann man sich damit ganz schön viel kaputt machen, sage ich mal. Was ich gerne nochmal ganz kurz mit dir besprechen will, was ist denn jetzt der Vorteil, wenn ich Molly nutze? Weil wir haben viele Leute, das weißt du, die irgendwie mit Shopify arbeiten und Shopify hat an für sich ja auch schon, sage ich mal, Integrationen, eine eigene Payment-Lösung, kannst PayPal mit integrieren, so dann läuft es ja an sich auch. Was habe ich jetzt für Vorteile, wenn ich irgendwie noch Molly dazwischen schalten?
Ja, absolut. Und das ist auch wirklich, also Shopify Payments, da gibt es sicherlich gewisse Kritikpunkte, die man nennen kann. Da muss man aber tatsächlich eine gewisse Größe erreicht haben. Da muss man auch eine gewisse Komplexität und auch gewisse Zielgruppe erreicht haben, damit es sich lohnt, da eine Alternative zu suchen. Weil, also wer jetzt hier zuhört und jetzt gerade vielleicht den ersten Shopify-Shop in den Startlöchern hat oder vielleicht jetzt seit ein paar Wochen, Monaten unterwegs ist, da würde ich sagen, guck dir Molly gerne mal an, wenn du uns jetzt mega sympathisch findest. Wir arbeiten mit jedem Kunden wahnsinnig, wahnsinnig gerne zusammen. Aber ich glaube, es kommt vor allem da dann in dem Moment, wo man den nächsten Step macht, wo man eine gewisse Umsatzgröße erreicht hat, wo einfach die Rabattstufen von Shopify Payments einfach irgendwann aufhören, wo man sagt, okay, ich möchte da einfach noch mehr rausholen, weil ich einfach ein gewisses Volumen habe, um da bessere Preise einfach in Anspruch nehmen zu können. Dann ist es vor allem international gedacht. Jetzt, ich glaube, inzwischen Shopify Payments hat auch so für Benelux auch schon die ein oder andere lokale Zahlungsart. Wenn man da aber noch mal ein paar Schritte weitergehen möchte, Richtung Polen, Spanien, Italien, in die Nordics, Frankreich, da gibt's einfach so viele lokale Zahlungsarten, wo Shopify Payments einfach zum aktuellen Zeitpunkt nicht unbedingt immer die richtige Lösung für hat. Das heißt, da gibt's definitiv nochmal Erweiterungsstufen und Ich sag mal, ein Punkt, über den wir uns sowieso sehr, sehr stark definieren, ist einfach der Kundenservice und einfach für die Kunden und Kundinnen da zu sein. Weil Payment, klar, du hast es eben gerade schon richtig gesagt, das ist auch so der typische Einstieg in jedes Gespräch, was ich mit Kunden auch habe. Die Basis ist, Payment muss erstmal funktionieren und sollte so wenig wie möglich irgendwie kosten. Also Kosten gleich null, Aufwand auch gleich null und Ertrag maximal und Conversion Rate auch maximal. Das ist so immer die Zielvorgabe und dann guckt man immer gemeinsam, inwieweit man das alles so umsetzen kann. Und da ist einfach dieser persönliche Kontakt macht so, so, so viel aus, weil ich glaube, wenn ich dich jetzt auch frage, nenn mir die Top 3 Zahlungsarten in Portugal, Spanien und Italien. Der Kreditkarte PayPal würde man jetzt so nennen. Kreditkarte ist auch in all diesen drei Märkten dabei. Aber PayPal ist nicht eine der drei wichtigsten Zahlungsarten in diesen Märkten. Und das wissen einfach viele Leute nicht. Und das muss auch nicht jeder wissen. Dafür gibt's ja uns.
Ja, also wie ich es verstehe auch, ist, dass man bei euch einfach auch den Vorteil hat, dass man halt alles an einem Ort hat. Man muss nicht alle Portale irgendwie gleichzeitig bedienen und verwalten, sondern man hat halt eine zentrale Stelle, sage ich mal, über die man das Ganze verwalten kann. Das heißt, es ist übersichtlich und am Ende des Tages auch komfortabel und einfach möglichst effizient, sage ich mal, vom Verwaltungsaufwand dann am Ende.
Genauso wie es ja auch eigentlich sein soll, um einfach, wie gesagt, diesem Ziel möglichst geringe Kosten mit möglichst geringem Aufwand und maximalem Ertrag, das kriegt niemand wahrscheinlich in jedem Fall zu 100% hin, aber zumindest so nah wie möglich dran zu kommen, das ist auf jeden Fall unser Ziel und das sollte auch eigentlich immer das Ziel sein, auch genauso für die Händlerinnen und Händler natürlich.
Ja, sehr gut. Okay, dann ist, glaube ich, verstanden, was macht Molly und warum nutzt man überhaupt Molly? Vielleicht eine letzte Frage noch, bevor wir dann wirklich zu den Tipps kommen, wie man Payment-Prozess verbessern kann. Du hast jetzt gerade von einer gewissen Größe gesprochen, die irgendwie Sinn macht, sage ich mal, um eine Lösung wie Molly einzusetzen. Was würdest du sagen, ab wann ist es ein Gedanke, der dann natürlicherweise, sage ich mal, kommt und was würdest du als sinnvoll erachten?
Ja, also wir haben für uns selber so ein bisschen die Grenze 50.000 Euro Umsatz pro Monat in Anspruch. Also das ist einfach so unsere Standardgrenze, die wir haben. Aber auch da ist immer so ein bisschen die Frage, was erwartet man sich und was wünscht man sich? Weil natürlich, das ist so die Grenze, ab denen wir auch zum Beispiel Volumenrabatte oder einfach Sonderkonditionen mitgeben. Wenn es aber einfach mal darum geht, sich Expertise auf dem Payment-Markt einzuholen, wenn es vielleicht darum geht, Prozesse frühzeitig auch für die Zukunft aufzusetzen, oder ich zum Beispiel als Shopify-Händler sage, ich sitze zwar in Deutschland, habe aber Produkte, die ich primär in anderen Ländern verkaufen möchte, einfach weil, ja, ich hatte das mal in einem anderen Podcast, da wurde das Beispiel von so Räuchermännchen aus dem Erzgebirge genommen. Halt einfach etwas super spezifisches, ja. Was man in Deutschland schon eigentlich, da gibt's Online-Shops für. Wenn ich aber der Überzeugung bin, das muss man jetzt unbedingt im Ausland auch haben, dann habe ich vielleicht eine sehr untypische Zahlungsartenverteilung. Und wenn ich da sehr viel im Ausland schon verkaufen möchte oder das der Plan ist, dann kann es auch schon früher sehr viel Sinn ergeben, mit Molly zusammenzuarbeiten. Ist es aber tendenziell immer eine Fallfrage, aber 50.000, das ist eine gute Größenordnung.
Ja, okay, sehr gut. Cool, dann würde ich sagen, lass uns reinstarten mit den Tipps, dass die Leute hier auch richtig was mitnehmen heute. Wir haben ja so als ersten Tipp das Thema vielfältige Zahlungsmöglichkeiten. Und ich denke, ganz ehrlich, jeder, der mal online einkauft, der kann sich damit, oder für den ist es ganz logisch, so klar, ich muss am Ende die Zahlungsmethode finden, mit der ich mich irgendwie wohlfühle. Warum ist das wichtig und was würdest du sagen, sind so aktuell, fangen wir mal vielleicht in Deutschland an, die beliebtesten Zahlungsmöglichkeiten, die jeder Onlineshop drin haben sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist einfach, jeder von uns, und ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt was ich aus meiner Arbeitsbrille sage, aber das ist auch eine Frage, die du dir selber und auch jede Zuhörerin, jeder Zuhörer, wir haben wahrscheinlich in unserem Kopf alle so eine Top 2, Top 3 Zahlungsarten, die wir in einem Online-Shop sehen wollen, die wir auch einfach erwarten, tatsächlich bis zu einem gewissen Grad. Und wenn, ne, Top 1 ist bei mir zum Beispiel Apple Pay, das ist einfach meine präferierte Bezahlungsart, mit der ich eigentlich alles bezahle, was irgendwie geht. Wenn das nicht da ist, dann ist es Klarna durchaus, einfach weil das viel Flexibilität bei der Zahlungsabwicklung, also für mich als Endkunden einfach auch bringt. Dann ist die Kreditkarte noch so als Fallback und weil es jetzt halt, ich mich ja mit jeden Tag beschäftige, kann ich tatsächlich auch, PayPal ist bei mir Platz 4, aber die allermeisten haben so eine Top 2, Top 3, die sie suchen. Und wenn die nicht da ist, dann wird auch einfach nicht gekauft, außer das Produkt ist so exklusiv, ist so besonders, dass ich es nur da kriege. Aber die allermeisten von uns, und auch da wieder die Selbstfrage, bin ich bereit, per Vorkasse zu bezahlen bei einem Online-Shop, den ich nicht, vielleicht nicht unbedingt kenne. Wenn ich weiß, für 3 Euro mehr kriege ich es woanders mit Amazon Pay, mit Apple Pay, mit Klarna, mit was auch immer, was einfach meine präferierte Zahlungsart ist. Das heißt, da ist es auch wieder, überschätze nicht die Wichtigkeit deines eigenen Produkts, überschätze vor allem auch nicht die Exklusivität deines eigenen Produkts und mache den Kaufprozess für die Endkunden so einfach wie möglich. Ich glaube, da kann man auch generell für Deutschland sagen, das ist so ein bisschen abhängig von der Branche, aber PayPal ist die beliebteste Zahlungsart in Deutschland und das ist ja auch immer mein Lieblingsthema, weil ja doch viele deutsche Banken sich auch sagen, lange Zeit mit Giropay, mit PayDirect, jetzt mit Vero, wir brauchen die deutsche lokale Zahlungsart, wo ich sage, haben wir doch, wir haben doch PayPal. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht von uns, also haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, aber im Kern ist das die meistgenutzte und beliebteste Zahlungsart. Dann haben wir Deutschen natürlich trotzdem unseren Rechnungskauf, also mit dem wir ja auch doch in Europa immer noch sehr besonders dastehen. Also vor allem der deutschsprachige Raum. Wir arbeiten natürlich bei Molly auch wahnsinnig viel in Frankreich, in Benelux, UK. Da sind Rechnungskäufe eher, werden langfristig immer ein bisschen unwichtiger. Aber in Deutschland PayPal, Rechnungskauf, die Kreditkarte, da vor allem super wichtig, Google Pay, Apple Pay, weil ich weiß nicht, ob du deine Kreditkartendaten auswendig kennst.
Nee.
Ich auch nicht. Aber das Gute ist, mein Gesicht habe ich für Apple Pay doch meistens dabei, wenn ich irgendwas kaufe. Ja. Und dementsprechend, das funktioniert dann immer sehr, sehr, sehr gut. Dann hast du natürlich noch Vorkasse, weil du musst einfach überlegen, es gibt Menschen, die haben einfach keine modernen Zahlungsarten, weil gerade auch Corona immer noch Spätfolgen oder Späteffekte davon sind, dass auch viele ältere Menschen sich in diesem Umkreis jetzt und auch im Online-Shopping bewegen. Für die ist einfach die Überweisung immer noch das Zuverlässigste. Und Amazon Pay ist, glaube ich, auch eine Zahlungsart, die jetzt inzwischen sich so auf dem deutschen Markt etabliert haben. Ich weiß, es ist gerade im Shopify-Umfeld ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil Amazon und Shopify sich vielleicht nicht unbedingt zu jeder Zeit da ganz, ganz grün sind, aber generell würde ich sagen, in Deutschland PayPal, irgendeine Art von Rechnungs- oder Buy Now, Pay Later Variante, Kreditkarte mit den Variationen Apple Pay, Google Pay, Vorkasse und Amazon Pay. Ich glaube, das sind in verschiedensten Gewichtungen die wichtigsten Zahlungsarten in Deutschland.
Ja, safe. Finde ich
auf jeden Fall. Was ist denn deine präferierte Zahlungsart? Womit bezahlst du denn alles?
Es ist tatsächlich sehr interessant, weil ich merke auch, dass es sich verändert, sage ich mal, so im Laufe der Zeit. Also ich bin auch immer mehr auf Apple Pay, weil es einfach ultra convenient ist und die Daten halt einfach immer komplett drin sind und es ist halt wirklich so Doppelklick fertig. Und bei PayPal, was ich sehr viel auch nutze, muss man sich dann immer noch einloggen, kurz auswählen, welche Zahlungsmethode soll dann genutzt werden. Aber PayPal nutze ich relativ viel und Apple Pay. Also ich würde sagen, diese beiden. Und tatsächlich habe ich jetzt gerade, ich habe mir einen Anzug gerade gekauft für eine Hochzeit, wo ich zu Gast bin. Und ich war mir nicht sicher, wegen der Farbe, da habe ich halt 2 Anzüge gekauft. Und ich wusste halt bei der Bestellung schon, ich werde einen wieder zurückschicken. Und da habe ich dann tatsächlich auch mal Klarna genutzt, weil ich mir dachte, ja gut, dann zahle ich halt, wenn ich mich entschieden habe für einen. Also auch Klarna immer wieder bei größeren Käufen eine relevante Zahlungsmethode. Merke ich auf jeden Fall auch, dass es hardcore abhängig ist, logischerweise auch von den Zielgruppen. Also gerade die Fashion-Shops, die wir haben, mit einer vielleicht eher jüngeren Zielgruppe, super viel Klarna. Tatsächlich auch teilweise irgendwie 60-70%
Klarna. Ja, total.
Was ich echt faszinierend finde. Ansonsten aber immer PayPal, ne? Wie du sagst. Das ist echt der größte Anteil eigentlich, wenn ich reingucke.
Aber da finde ich, hast du eine super Sache auch noch gesagt, die auch bei der die einfach wahnsinnig abhängig, also wahnsinnig großen Einfluss hat, die Warenkorbgröße. Also was verkaufe ich hier gerade? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel super hochwertige Produkte habe, die sich einfach an eine gewisse Klientel auch richtet, dann wird die Kreditkarte zum Beispiel mit American Express auf einmal deutlich, deutlich wichtiger, weil man da einfach, wenn ich sowieso 2.000 Euro auf den Tisch lege, dann will ich auch zumindest noch meine Amex-Punkte irgendwie mitnehmen.
So ist es.
Wenn ich aber dann eher dabei bin, jetzt irgendwie für 15, 20 Euro irgendwas zu kaufen, das ist halt so dieser typische PayPal-Kauf, den man halt einfach mal, vielleicht habe ich sowieso gerade noch 20 Euro irgendwie PayPal-Guthaben drauf, dann ist ja in meinem Kopf, ist es ja im Prinzip umsonst, weil das ist ja Guthaben, was ich eh schon hatte. Also das ist wirklich immer super, super individuell und deswegen ist auch so meine Devise immer, Nee, also man braucht sehr, sehr viele Zahlungsarten für sich im Shop. Man sollte aber den Kunden maximal 5 Stück anbieten. Also eine, so eine schöne Faustregel, eine Handvoll Zahlungsarten ist eigentlich immer das Wichtigste und Beste, weil es am Ende des Tages muss ich die richtige Zahlungsart haben, aber da hilft nicht 35 Zahlungsarten anzubieten, weil dann verwirre ich die Leute einfach nur. Also ich weiß noch, meine persönliche Lieblingserfahrung ist Oxo Pay, die ich mal in einem Online-Shop gesehen habe, wo ich gekauft habe, auch einem deutschen Online-Shop. Und Oxo, das ist so der typische, was man in Südostasien 7-Eleven kennt, das ist in Mexiko, ist es Oxo. Da dachte ich so, hä, warum wird mir denn Oxo Pay angezeigt? Und habe es mir dann ausprobiert, bin natürlich keinen Millimeter weit gekommen, weil ich natürlich keinen Oxo-Account und nichts habe. Aber da sieht man einfach, nicht viel hilft viel, sondern die richtigen Zahlungsarten. Deswegen sage ich, du brauchst sicherlich mehr als 15, 20 Zahlungsarten, wenn du europaweit verkaufst in deinem Online-Shop. Du solltest aber trotzdem pro Endkunden maximal 5 anzeigen. Das heißt, ich brauche eine sehr gute Segmentierung. Ich muss wissen, was sind die präferierten Zahlungsarten je nach Land, gegebenenfalls auch je nach Warenkorbgröße. Das hat einfach super, super viele Faktoren. Auch die Lieferzeit. Bin ich ein Möbelhändler und zum Beispiel die Ware wird eh erst in 5, 6 Wochen verschickt oder ist es etwas, was zum Beispiel instant verschickt wird, das hat da einfach einen riesen, riesengroßen Einfluss drauf und da muss ich mir Gedanken machen. Also vielleicht mal einfach eine kurze Schätzfrage, weil es die meisten Leute nicht unbedingt wissen. Also erstmal eine Wissensfrage, kennst du die beliebteste Zahlungsart aus den Niederlanden?
Das müsste, wie heißt denn das nochmal? Schweiz ist ja Twilio oder sowas. Ich glaube, Niederlande, ich bin Twint, genau. Ich bin ja halber Holländer. Ideal, richtig?
Ja, absolut richtig. Ja. Was würdest du schätzen, wie viel Prozent, da muss man auch natürlich jener Statistik, wenn man da Glauben schenken mag, was würdest du sagen, wie viel Prozent der Online-Transaktionen werden mit Ideal abgewickelt?
Boah, das ist eine echt gute Frage. Also ich habe jetzt keine Benchmark, wie viele der Käufe in Deutschland PayPal sind, nur so ein bisschen von dem, was ich so in Online-Shops sehe.
Ja, das sind so 30, das sind so je nach Statistik so 30, 40 Prozent PayPal, weil auch zum Beispiel Amazon natürlich super viel mit Lastschrift macht, Otto macht super viel und Zalando mit Rechnungskauf. Deswegen PayPal pendelt sich so bei 30, 40 Prozent auf dem deutschen Markt ein.
Hätte ich tatsächlich vermutet, dass es mehr ist, weil ich, wenn ich in Online-Shops gucke, deutlich mehr PayPal mit drin ist, aber ist natürlich auch nicht die krasse Auswahl dann in der Regel da. Also ich würd schätzen, keine Ahnung, auch so 25, 30 Prozent oder so?
Wir reden eher so über 60 bis 80 Prozent, je nach Branche, je nach Nische, weil einfach Ideal Vorteile hat. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, die hat PayPal einfach nicht, weil zum Beispiel bei PayPal würdest du, sagen wir jetzt mal, du bist bei mobile.de und möchtest ein Auto kaufen, würdest du das mit PayPal bezahlen?
Never. Nee.
Nee, ich auch nicht. Und in den Niederlanden ist es aber durchaus normal, auch Beträge bis zu 10.000, 15.000 Euro mit Ideal zu bezahlen, weil die Zahlungsart das einfach technisch überhaupt kann. Ist es eine Instant-Überweisung, die schon seit Jahrzehnten funktioniert. Und die wenn man sich bei Molly ich bin Kunde von Tag 1 und ich habe keine Umsätze, kein nichts, und ich starte einfach mit Ideal, dann bin ich irgendwo bei 29, 39 Cent für eine Transaktion. Und ich meine, du kennst die PayPal-Gebühren auch. Also mit 39 Cent und sonst nichts, da komme ich nicht weit bei PayPal.
Das ist ja der fixe Betrag schon fast.
Ja, genau. Das ist einfach, wenn du dir überlegst, du bist ein Online-Händler und kannst zum Beispiel 2 Anzüge an Bären verkaufen für... Du bist bestimmt Großausgeber, du hast da 2.000 Euro für 2 Anzüge bezahlt.
Das sage ich jetzt nicht zu.
Und du hast als Transaktionsgebühr 39 Cent bezahlt und du hast das Geld sofort da. Das ist einfach ein riesen, riesen Vorteil. Und es hat halt einfach auch die Endkundenakzeptanz. Deswegen sage ich auch, wenn du nicht Ideal, wenn du nicht in den Niederlanden Bankkontakt in Belgien, Bizum in Spanien, Swish in Schweden, wenn du das nicht anbietest, dann spar dir das Geld für die Übersetzung deines Online-Shops und spar dir auch die Auswahl von Versanddienstleistern, weil für die 3 Leute, die dann bestellen, dann lohnt sich's auch fast gar nicht.
Ja. Also in dem Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei deinen fiktiven 2000 Euro, PayPal wären dann halt 60 Euro, ne? Mit 3%, also fast 60 Euro versus 3 Cent, ist ja krank. Also das wusste ich nicht, das ist ja wirklich crazy.
Und das Schlimme ist, du weißt ja jetzt schon, du wirst die Hälfte davon zurückschicken. Das heißt, 30 Euro habe ich dafür bezahlt, dass du es eh wieder zurückschickst. Und im besten Fall habe ich auch noch eine kostenlose Retoure mit angeboten. Ja. Also das,
ja, ist krass.
Wie gesagt, ich glaube, auf Einzelfallbasis ist das jetzt gar nicht so schlimm, weil am Ende des Tages hast du wahrscheinlich an diesem einen Anzug, den du denn kaufst, immer noch eine gute Marge irgendwie gemacht.
Ja.
Aber wenn wir jetzt über eine Branche reden, wo vielleicht nicht so eine hohe Marge ist, wie zum Beispiel Computerteile oder einfach so Hardware generell, da ist das wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und du hast vielleicht bei 5 Transaktionen, tut es auch nicht so weh, aber wenn du auf einmal 500 hast pro Monat, das ist ja ein Problem, was einfach exponentiell immer größer wird.
Ja, wobei ich mir hier aus Sicht eines Onlineshop-Betreibers im ersten Schritt würde ich mich fragen, was für Zahlungsmethoden wollen meine Kunden denn haben? Und danach, wie kann ich ihnen das optimieren, dass ich halt da Transaktionsgebühren zahle? Weil wenn ich da von der Warte, sage ich mal, rangehe, dann habe ich halt scheiß Zahlungsmethoden und die Kunden kaufen nicht und ich verliere halt den Umsatz komplett. Also das ist extrem wichtig, hier nicht immer nur auf Geld sparen zu gucken.
Nein, hundertprozentig, aber da ist es auch ein perfekter, sehr gutes Stichwort auf jeden Fall für mich wieder, weil das ist etwas, natürlich kann ich es mir in dem Fall dann auch einfach machen und sagen, ich biete halt nur noch Vorkasse an. Das ist die günstigste Zahlungsart, ich bin 100% sicher, es gibt nicht sowas wie Käuferschutz, brauche ich alles gar nicht, weil das Geld habe ich dann ja schon. Ich glaube, das sind so ein bisschen diesen Spagat zwischen so convenient wie möglich für den Kunden, aber auch so gut wie möglich für mich das Ganze zu gestalten. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, einfach auch seine Kunden einfach so ein bisschen smarter zu machen. Also ich sehe das immer wieder, dass es zum Beispiel Kunden gibt, die sagen, wenn du nicht mit PayPal bei mir bestellst, dann kriegst du noch irgendwie eine Packung Gummibärchen irgendwie mit dazu. Einfach mit der Begründung so, hey, PayPal ist einfach für uns eine relativ teure Zahlungsmethode. Es ist verboten, eine gewisse Zahlungsart teurer oder günstiger also vor allem teurer zu machen und sie quasi zu diskriminieren. Das findet auch PayPal ganz unlustig, verstehe ich auch. Aber es gibt sehr, sehr viele Online-Händler, die einfach die Kunden darauf incentivieren, nicht mit PayPal zu bezahlen. Es gibt sehr, sehr viele Kunden, die auch einfach durch ganz einfache psychologische Tricks, wenn ich weiß, meine Kunden kaufen sowieso am allermeisten mit PayPal, sollte das meine vorausgewählte Zahlungsart im Checkout sein? Wahrscheinlich nicht. Gibt es Möglichkeiten zu sagen, ich sehe zum Beispiel direkt auf Warenkorb-Ebene, sehe ich einen Quick-Checkout mit Apple Pay, der mich nur so viel kostet wie eine Kreditkartenzahlung und PayPal kommt erst im Schritt danach, dass die Leute immer noch die Möglichkeit haben, an diesem ganzen Checkout-Prozess vorbeizugehen, aber ich habe meine Gebühren gespart und zwinge die Leute quasi nicht oder incentiviere die Leute noch dafür, auf die für mich teuerste Zahlungsart zu gehen. Das heißt, da kann man auch einfach schon in der Steuerung, in der Anzeige, man kann ja auch transparent sagen, so hey, lieber Kunde, kauf super gerne mit PayPal, deswegen bieten wir es ja an, aber sei dir einfach bewusst, wenn du uns als Online-Shop was Gutes tun möchtest, wenn du sicherstellen möchtest, dass wir hier einfach langfristig einen guten Job machen können, nutz doch auch gerne eine andere Zahlungsart, die für dich auch super convenient ist, genauso sicher ist und uns einfach ein bisschen weniger Geld kostet. Also man muss ja nicht das eine ohne das andere haben.
Ja, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Ich bin da ehrlich gesagt nicht 100% festgefahren auf eine Seite, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, mach das auf jeden Fall auf die Eins, was am meisten genutzt wird von den Leuten, so aus Conversion-Sicht. Gleichzeitig verstehe ich auch total den Gedanken, vielleicht was nach oben zu machen, was irgendwie von den Gebühren her günstig ist und gleichzeitig auch viel genutzt wird. Das wäre wahrscheinlich der Optimalfall, um halt so dann auch dort Kosten zu reduzieren, weil am Ende machen Payment-Kosten schnell, wenn man auch viele Retouren hat etc., können auch mal 4-5% oder irgendwas in der Richtung ausmachen, ne, am Umsatz.
Und ich glaube, da ist das Gute, wenn man so zwei gegensätzliche Meinungen hat. Ich glaube, dass beides wahr ist, aber dass beides sehr vom individuellen Online-Shop auch abhängig ist. Deswegen würde ich jetzt jedem, der sich jetzt empfiehlt und sagt, cool, Chris sagt das eine, Behrend sagt das andere, was stimmt jetzt für mich? Ich glaube, da ist die Lösung wie für viele Probleme das schöne AB-Testing und sich einfach beides mal anzuschauen und zu gucken, was funktioniert bei mir besser, wenn ich einen signifikanten Conversion-Drop-Off sehe, weil ich PayPal zum Beispiel auf Platz 5 in meiner Liste der Zahlungsarten habe, anstatt auf Platz 1, dann sollte ich das definitiv lassen. Wenn ich aber merke, meine Conversion-Rate geht vielleicht nur 1% runter oder vielleicht sogar höher, weil ich einfach eine Zielgruppe habe, gerade im Fashion-Bereich, gerade wenn ich ein bisschen ältere Kunden habe oder auch ganz junge, also die typische PayPal-Zielgruppe ist eigentlich so, inzwischen würde ich sagen, zwischen 30 und 50, mit natürlich ein bisschen Puffer nach oben und nach unten, weil auch die ganz, ganz junge Generation, das sind eigentlich eher wieder die Klarna-Käufer, die dabei sind und auch mit Apple Pay unterwegs sind. Das heißt, das ist natürlich super, super abhängig von der Zielgruppe. Aber ich würde es auf jeden Fall austesten, weil so ein AB-Testing kostet jetzt auch nicht die Welt. Und was ich da potenziell an Zahlungsgebühren einsparen kann, das ist schon immens.
Ja, safe, macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht noch einmal zum Abschluss vielfältige Zahlungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt wirklich null Plan habe, was irgendwie meine Kunden haben möchten als Zahlungsmethode, wie würdest du rangehen, wie würdest du das herausfinden, bevor ich jetzt irgendwie 20 Zahlungsanbieter mir klar machen muss?
Also das Erste, was ich machen würde, ist erstmal mich selber fragen und auch mal kurz in meinem Umfeld fragen. Dann, wenn ich sage, okay, da habe ich jetzt schon mal meine erste Indikation, jetzt möchte ich aber gerne mal ein paar mehr Leute, die Info von ein paar mehr Leuten haben, dann würde ich den Molly E-Commerce Report tatsächlich empfehlen. Also einfach googeln Molly E-Commerce Report. Das ist ein riesiger Report, den wir jedes Jahr veröffentlichen. Da haben wir 10.000 Endkundinnen in ganz Europa gefragt, wie sie gerne bezahlen, was so ihre individuellen Zahlungswünsche sind. Da würde ich schon mal schauen. Und sonst, wenn wirklich auch das alles nicht hilft, einfach anrufen und fragen. Einfach mal bei Molly, also kann ich jetzt persönlich sagen, bei uns kann man Leute auf jeden Fall erreichen. Wir helfen auch wirklich unverbindlich und können einfach Tipps geben, weil es ist super individuell und jeder Online-Shop hat eine andere Zielkundschaft und da sind die Präferenzen generell ein bisschen unterschiedlich. Aber da, ich glaube, wenn man diese Ressourcen nimmt, da hat man schon eine gute Idee.
Ja, ich verlinke den E-Commerce Report auch in den Shownotes, kann man direkt den finden, muss nicht großartig suchen. Und ich meine, das ist auch das, wofür ihr ja am Ende des Tages auch steht, irgendwie ansprechbar zu sein etc. Was ja bei dem Thema Zahlungsanbieter auch wertvoll sein kann, weil es läuft ja auch nicht immer alles reibungslos. Also ich habe jetzt gerade gestern wieder einen Fall gehabt, wo ein Kunde sich gemeldet hat, hier PayPal-Zahlungen irgendwie eingefroren etc. Ist natürlich schön, wenn man dann jemanden hat, wo man mal kurz anklopfen kann, die vielleicht da auch dann schnell mal helfen können, weil PayPal-Support ist nicht der Beste.
Ja, also das ist aber ein Thema, was wir auch immer häufiger hören und auch wirklich, also weil auch da Shopify Payments, auch PayPal, das sind von, also die machen generell keinen schlechten Job, sonst hätten die auch nicht so viele Kunden. Also da wäre ich jetzt auch unseriös, wenn ich sagen würde, die machen ganz, ganz viel Quatsch. Die arbeiten ja im Kern mit den gleichen Zahlungsarten, mit denen wir auch arbeiten. Das heißt, im Hintergrund sind sehr, sehr viele Bahnen und Wege, die wir gehen, durchaus ähnlich. Aber genau dieser Unterschied ist halt die Kommunikation, persönlich für die Leute da zu sein, auch ein Support, der tatsächlich hilft und weiterbringt, weil so ein Konto, dass das gesperrt wird, das funktioniert oder das passiert schneller, als man häufig denkt, weil da müssen einfach nur irgendwelche Dokumente fehlen und das muss einfach nur irgendeine Kleinigkeit irgendwie gerade nicht richtig sein, wo man
Oder einfach ein
einfach.
bisschen zu viel Umsatz gemacht. Auch das kann ein Grund sein, warum es eingefroren wird.
Weil das ist ja immer mein Lieblingsgrund dafür, weil ich glaube, das ist aber auch einfach genau das, wenn ich mich mit meinen Kunden nie unterhalte und nicht weiß, was da abgeht. Gerade heutzutage Fashionbranche, ich arbeite mit Drops. Klar, mache ich die vielleicht mal 3, 4 Wochen gar nicht so viel Umsatz, dann kommt halt der Drop. Ich habe wahnsinnig viel Umsatz und da ist das Schlimmste, was passieren kann, jetzt erstmal das Geld irgendwie einzufrieren. Aber da lohnt es sich ja auch einfach mal nachzufragen, lieber Kunde, was hast du da, was tust du da? Und vor allem auch mal auf die Website zu gucken, weil häufig steht ja auch schon einfach da, was passiert. Und nicht jeder Fashionhändler, der mit Drops arbeitet, muss man sofort alle Kanäle dicht machen in der Befürchtung, oh Gott, da passiert was Kriminelles.
Ja, safe, ist so. Aber ist natürlich super ärgerlich dann, ne? Retouren können nicht ausgezahlt werden, wenn die irgendwie darüber kamen. Ist ja dann ein Rattenschwanz am Ende des Tages dran, der auch dafür sorgen kann, dass dann irgendwie auf die Reputation geht, schlechte Bewertungen eintrudeln. Das ist schon, also ich sag mal so, wie wir am Anfang gesagt haben, ne? Wenn der Zahlungsprozess nicht läuft, dann schmerzt es. Der muss einfach funktionieren.
Das Schönste, was ich von einem Kunden gehört habe, der auch bei einem der von dir eben gerade angesprochenen hier Zahlungsdienstleistern ist, da war einfach dann tatsächlich, wenn die Kunden unbedingt das Geld haben wollen, Retouren, das dauert bei uns einfach noch eine Weile, bis wir die Gutschriften wieder freischalten können, dann sollen die halt sich bei den Kreditkarten sollen sie halt Chargebacks machen, bei PayPal Streitfälle und bei Klarna die Streitfälle auslösen und dadurch das Geld wieder zurückkriegen. Hat der Kunde denn auch tatsächlich den Endkunden gesagt, mit dem Ergebnis, dass er dann langfristig bei Klarna und bei PayPal noch eine Sperrung obendrauf gekriegt hat, weil die gesagt haben, Alter, hast du dir mal deine Rücklassschrift und deine Chargeback-Quoten angeguckt? So, nee, will ich hier bestimmt nicht wieder anladen. Also da kann auch wirklich so eine kleine Aussage, so ein kleiner Move kann wirklich zu Riesenproblemen führen.
Ja, safe. Lass uns mal zum zweiten Oberthema, sage ich mal, kommen. Wir sind auch gerade schon da angefangen, nämlich so das Thema Checkout-Prozess optimieren. Wir lassen uns mal an dem Beispiel Shopify arbeiten, weil die meisten Leute, die hier zuhören, arbeiten wahrscheinlich mit Shopify. Wir haben ja gerade schon mal das Thema gehabt, irgendwie von der Reihenfolge, ne? Da haben wir auch schon eigentlich Lösungen für gehabt. Was kann man denn sonst noch irgendwie im Checkout optimieren, wenn man jetzt nicht gerade mit Shopify Plus arbeitet? Da sind ja die Möglichkeiten dann auch etwas beschränkt.
Ja, und da ist aber tatsächlich schon mal die gute Nachricht, also alleine, dass man sich für Shopify entschieden hat, Shopify ist schon... Ich glaube, man kann auch gewisse Kritik an Shopify, ich glaube, gerade was so die Backend-Prozesse, da gibt es durchaus andere Systeme, die auch gut funktionieren, aber das auf den Endkunden bezogene Checkout-Erlebnis, das ist bei Shopify schon nahezu ideal. Also das ist, du hast die Möglichkeit, als Gast zu bestellen, es gibt Quick-Checkout-Möglichkeiten mit ShopPay, mit Google Pay, mit Apple Pay, mit PayPal Express. Das hilft schon einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel weiter. Viele Formulare lassen sich einigermaßen automatisch durch den Browser oder einfach zum Beispiel auch durch alles, was in Apple hinterlegt ist, einfügen. Also da muss ich schon sagen, das macht Shopify schon richtig, richtig, richtig gut. Und da ist eher mein Tipp zu sagen, wenn ihr euch nicht ganz, ganz dediziert und spezifisch damit auseinandergesetzt habt, wie der Checkout für eure Kundinnen und Kunden besser wird, dann lasst die Finger von dem Shopify-Checkout, behaltet den, weil da dann wirklich das besser zu machen als ein Unternehmen, was so viel Zeit, was so viel Energie in das Thema Conversion-Optimierung gesteckt hat, das sollte man sich wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegen und auch nicht einfach umstellen, an einem Freitagnachmittag ins Wochenende gehen und Montagmorgen sich wundern, huch, warum ist hier übers Wochenende nichts passiert? Also da kann man schon wirklich sagen, das macht Shopify schon richtig, richtig gut.
Safe. Ich hätte trotzdem so zwei Sachen, die ich sinnvoll finde und dann auch noch eine Frage für dich. Und zwar ein Thema, was immer wieder aufkommt und was einfach Geld kostet, ist, wenn Adressen falsch eingegeben werden. Also wenn einfach die Kunden irgendeinen Schriftfehler mit drin haben. So, da gibt's Tools und Apps für, mit denen man das prüfen kann, was automatisch durchläuft und wo dann dem Kunden dann eine Fehlermeldung angezeigt wird. Das macht definitiv Sinn und spart am Ende des Tages bares Geld. Ja, also es ist eine relativ einfache Lösung, die eigentlich jeder Shop mit drin haben sollte.
Auf jeden Fall.
Und dann ein Thema, was du gerade schon angesprochen hast, als positiv. Ich finde es auch positiv, aber nicht immer. Und zwar das Thema Quick Checkout. Ne? Also ich rede jetzt nicht im Checkout, sondern ich rede schon vor dem Checkout. Wenn ich jetzt auf der PDP bin und dort irgendwie die Möglichkeit habe, sofort zur Kasse mit PayPal und zahlen oder mit Apple Pay oder was auch immer vom Zahlungsanbieter, ist ja scheißegal. Das macht Sinn, aber nicht immer. Und aus meiner Sicht macht es nur Sinn, wenn man irgendwie so eine typische Bestellung ein Produkt ist, was die Leute bestellen. Weil wenn die Leute tendenziell 2-3 Produkte bestellen, keine Ahnung, im Schmuckbereich, im Fashionbereich oder wenn es eher kleinere Produkte sind etc. Und ich bin am ersten Produkt und gehe auf den Checkout, dann versemmelt man sich damit wirklich komplett die Möglichkeit, irgendwie noch Cross-Selling oder Upsell zu betreiben und habe wahrscheinlich einen niedrigeren durchschnittlichen Warenkorb. Vielleicht eine höhere Conversion Rate, weil die Leute schneller bezahlen, aber netto ist es am Ende dann negativ, sage ich mal, dass man da irgendwie den Quick-Checkout drin hat. Also auch hier finde ich immer wieder sinnvoll, individuell sich zu überlegen, was macht denn Sinn für mich, weil nicht jede Lösung, die irgendwie augenscheinlich gut aussieht, ist wirklich gut für mich.
Und also das kann ich wirklich genau nur so unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Das ist auch, also wir haben Kunden, wenn man denen erzählt, ja, wir arbeiten genau mit diesen Quick-Checkouts, die kann man auch auf verschiedenen Seiten, wo, also einige Leute, die halt wirklich, oh, also das würde ich direkt, wenn ich direkt auf der Homepage, würde ich direkt den Quick-Checkout-Button, egal ob die Leute was im Warenkorb haben oder nicht, einfach Conversion, Conversion, Conversion. Wo ich auch sage, ja gut, aber jetzt mal einfach nur erfahrungsgemäß, wie viele Produkte liegen denn im Warenkorb von deinen Kunden? Ja, im Schnitt 3 bis 4. Ja gut, und dann, was bringt es dann? Weil du machst dann noch mit zum Beispiel The Next Best Offer oder was diese Kunden gekauft haben, ne, da haben die meisten auch noch das mit dazu genommen. Das ist einfach so, so, so viel wert. Ich gebe dir auch recht, wenn du jetzt zum Beispiel... Was ist ein schönes Beispiel für Produkte, die man nur ein einziges... du bist bei Apple und kaufst ein iPhone. Klar, da hast du vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen Zubehör, aber das kannst du dir im besten Fall schon direkt auf der Seite mit zusammenklicken und dann checkst du einfach aus.
Ist perfekt.
Weil du kaufst dir keine drei iPhones in 3 verschiedenen Farben und guckst mal, welches dir besser gefällt, sondern da machst du meistens nur eins. Aber gerade bei solchen kleinteiligeren Produkten, wo zum Beispiel auch Mindestwarenkorbwert erreicht werden, also oder ein Warenkorbwert für kostenlosen Versand, du kannst ja auch dynamisch einstellen, erst dann, wenn eine gewisse Umsatzgröße erreicht ist, dann zeige ich auf der Product Detail Page halt die Quick Checkout Möglichkeit an. Da ist aber die Frage, nehme ich mir die Zeit, das so zu konfigurieren? Weil sonst würde ich es erst im Warenkorb machen, weil der Warenkorb ist das erste, die erste Seite, wo dieser ganz, ganz klare Kaufintent ist, wo man wirklich sagen kann, okay, wenn ein Kunde hier schon hingeklickt hat, signalisiert er mir, er ist fertig und dann kann ich ihm auch an all den anderen vorbeischleusen, aber halt auch wirklich nur dann.
Ja, safe. Ich habe noch eine Frage an dich, was auch ja ein Potenzial ist irgendwie im Checkout-Prozess. Ich meine, du hast gerade auch schon angeschnitten, so als Gast bestellen. Ist ja erstmal was sehr Positives. Gleichzeitig hat man ja auch was davon, wenn die Leute sich registrieren, ein Konto erstellen, weil es irgendwie die Bindung stärkt, potenziell dann auch irgendwie VIP-Programme, Loyalty-Programme daran irgendwie angeknüpft sind. Hast du da Erfahrungswerte, was man vielleicht tun kann, um die Leute zu motivieren, dass sie das tun? Weil ich persönlich bestelle eigentlich immer als Gast, weil ich keinen Bock drauf habe, dass mir irgendjemand auf den Sack geht mit irgendwelchen E-Mails, die dann sowieso kommen. Und ich halt einfach denke, ja gut, wenn ich halt noch was brauche, bestelle ich halt neu und gebe meine Daten neu an, die ja eh in meinem Browser gespeichert sind. Was kann man da machen? Auch um Leute wie mich davon zu überzeugen.
Also ich meine, da rede ich auch gar nicht als Molly, sondern da rede ich auch tatsächlich nur als Endnutzer. Gibt mir einen Vorteil, warum ich mich bei dir registrieren sollte. Also weil ich und da ist es, glaube ich, auch nicht dieses Ding, gib mir irgendwie zwei Vorteile, sondern du musst mir mindestens 3, 4 Vorteile geben, weil in meinem Kopf, genau das, was du gerade gesagt hast, ich assoziiere mit Konto erstellen erstmal 2, 3 negative Sachen. Das heißt, du musst mir genug Argumente geben, die das nicht nur ausgleichen, sondern auch ins Positive bringen. Und der Lieblingsvorteil ist ja, damit du jederzeit weißt, wo deine Bestellung ist, wo ich mir denke, also wenn du nicht mal in der Lage bist, mir heutzutage einfach sinnvolle Bestellupdates zu geben, ich glaube, dann überlege ich mir vielleicht nochmal doppelt, ob ich hier wirklich bestellen soll. Ich glaube, da ist wirklich genau solche Loyalty-Programme, irgendwelche Rabatte, sei Teil von irgendwie einer Community, kriege exklusiven Zugriff auf eine Rezeptbasis, wenn du zum Beispiel irgendwie Lebensmittel kaufst, biete wirklich Vorteile davon an, biete wirklich Vorteile, dass die Leute in eine Community mit reinkommen und nicht erstell dir ein Konto für ich liebe Daten und Daten bringen enablen mich, dir langfristig mehr Werbung zu schicken, dass ich mehr Umsatz mache. Da denke ich als Kunde auch, schön für dich, das interessiert mich nicht, sondern da wirklich Vorteile zu bieten, vielleicht exklusiven Inhalt und auch dieses, das kriegt man ja auch häufiger, wenn du dich jetzt registrierst, dann kannst du dir danach noch ein gratis Geschenk aussuchen, wo du noch irgendwie so Standard-Rabattcodes für immer die gleichen 5 Online-Shops irgendwie kriegst, wo ich mir auch immer denke, also das holt doch nicht ernst, also gut, es wird Leute abholen, sonst wird es das nicht geben, aber auf jeden Fall mich wird es nicht abholen, deswegen da ganz klare Benefits den Kunden aufzeigen, weil sonst machen sie es die Leute einfach nicht.
Ja, da ist die Frage in dem Fall Shopify-Checkout, Standard ohne Plus, wie macht man es am besten? Man hat ja jetzt gar nicht so viel Platz, um irgendwie 3, 4 Vorteile zu zeigen. Da muss man sich wahrscheinlich dann entscheiden für den wichtigsten Vorteil, weil man hat ja wirklich dann nur diese eine Zeile, sage ich mal, Platz, wo das Häkchen dann auch ist.
Entweder das ist natürlich das eine. Ich würde es aber auch tatsächlich am liebsten nachgelagert machen. Also da ist meine Shopify-Expertise so ein bisschen am Ende. Ich finde es aber eigentlich generell schön, dass man die Leuten erstmal vordergründig sagt, entweder du meldest dich jetzt hier an oder nicht. Und wenn der Haken nicht geklickt wurde, zum Beispiel in der Bestellbestätigung noch zu sagen, hey, übrigens, du kannst jetzt auch hier nachgelagert noch einen Kundenaccount erstellen, weil und in dieser Mail, da hast du ja die Möglichkeit, deine Vorteile nochmal schön aufzuzeigen. Ich meine, da hast du definitiv andere Expertinnen hier schon in deinem Podcast gehabt, die zum Thema Open Rate bei Mails dir mehr sagen können. Aber ich gehe mal davon aus, dass so eine Bestellbestätigung durchaus sehr, sehr häufig geklickt wird, einfach damit die Leute nochmal sicher gehen, okay, was habe ich hier eigentlich gerade nochmal, also steht das da wirklich genauso drin, wie ich mir das vorgestellt habe? Und da die Vorteile aufzuzeigen, die ein Kundenkonto hat, dann habe ich den Kunden schnellstmöglich durch den Checkout geleitet und habe danach die Möglichkeit, ihn nochmal für ein Kundenkonto zu gewinnen. Ich glaube, das ist die Variante, für die ich mich entscheiden würde.
Ja, good point. Und ich meine, am Ende, es muss ja nicht zwangsweise das Kundenkonto sein. Wir haben ja auch einfach schon extrem viel davon, wenn wir die E-Mail-Adresse bei uns im Newsletter drin haben, weil dann kann man ja auch Loyalty-Geschichten und so weiter pushen. Das eignet sich natürlich auch super vor dem Kauf, was ja dann auch die Conversion Rate und den Checkout nochmal irgendwie optimieren kann. Wenn wir da halt irgendwie die Offers aufzeigen, da haben wir auch unendlich Platz, das zu tun. Dann haben wir die Leute ja auch in den Abandoned-Cart-Flows und so weiter mit drin und machen wahrscheinlich dann auch mehr Umsatz, sage ich mal, aus den gleichen Nutzern, weil einfach gewisse Leute darüber dann konvertieren, wenn sie vielleicht, keine Ahnung, dann zu wenig Zeit hatten und nochmal zurückspringen aufgrund der E-Mail oder irgendwas in der Richtung.
Ja, und da gibt es ja einfach dann tausende Möglichkeiten, auch da wirklich dieses Wiederkommen zu wirklich auch zu nutzen, dass man da wirklich sagt, hey, lieber Kunde, speicher doch deine Kreditkartendaten hier einfach. Du hast jetzt in den letzten 4 Monaten 5-mal hier bestellt. Beim nächsten Mal sag halt einfach nur gleiche Kreditkarte nochmal wieder. Du hast den Vorteil als Endkunde, ist es super schnell und einfach gemacht. Ich als Händler habe schon wieder den Vorteil, dass ich mir ein paar Payment-Gebühren gespart habe. Das sind aber einfach alles Sachen, die über die muss man sich zumindest initial mal ein bisschen Gedanken machen. Das ist halt einfach, ganz, ganz abnehmen kann man es den Leuten denn doch nicht.
Ja, safe. Alright, dann lass uns mal zum dritten Thema kommen, das Thema Sicherheit und Vertrauen. Was kann man da machen, so im Rahmen des Payment-Prozesses, aber auch drumherum, um da einfach maximal Vertrauen zu schaffen, damit die Nutzer, sag ich mal, kaufen bei dir und nicht irgendwo anders?
Ja, hundertprozentig. Also da ist erstmal das Wichtigste. Ich unterstelle jetzt einfach mal jedem Händler, der es schafft, Kunden davon zu überzeugen, dass sie bei ihm einkaufen, dass sie ein gewisses Grundvertrauen aufbauen können. Das heißt, da ist es, wenn ich schon ein gewisses Grundvertrauen mit meinem Kunden aufgebaut habe, geht es eigentlich nur noch darum, das nicht irgendwie in die Brüche zu bringen. Klassiker in der Vergangenheit war 3D Secure bei den Kreditkarten, so eine Weiterleitung auf eine. Es sah aus wie eine Phishing-Seite, war aber tatsächlich eine legitime Seite von der Bank. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Also auch da die Leute, die sagen, ich nur, biete keine Kreditkarte an, weil 3D Secure ist ein Conversion-Killer. Nein, ist es nicht mehr. 3D Secure ist nur dann ein Conversion-Killer, wenn jemand tatsächlich Quatsch mit der Kreditkarte vorhat. Also es ist nicht meine eigene Kreditkarte oder ich habe kein Geld auf der Kreditkarte. Dann ist es ein Conversion-Killer, aber mit wirklich legitim seriösen Endnutzern ist es das nicht mehr. Da aber wirklich die Weiterleitungen, soweit es geht, auch vernünftig und gut zu verringern. Gerade im Shopify-Umfeld ist es ein schönes Ding, dass viele Zahlungsanbieter den Firmennamen beim Zahlungsprozess nennen und nicht den Markennamen. Und gerade in Shopify ist häufig Firmen- und Markenname sind zwei unterschiedliche Dinge. Da immer darauf zu achten, dass ich da eine stringente Markenkommunikation habe. Der Klassiker, einfach weil wir sind im Mai, OMR war gerade. Die Firma, die hinter OMR steht, heißt Ramp 106 GmbH. Und wenn ich irgendwo
Kein Plan, ne?
draufstehe,
Weiß
also
niemand.
das hat keiner eine Ahnung, was das
Ja.
ist, aber wenn da OMR steht, weiß jeder, klar, ich war auf der OMR.
Ja.
Das ist einfach super, super wichtig. Da auch, und also wirklich Sicherheit und Vertrauen ist Transparenz. Also fang nicht, wenn ich irgendwelche Extrakosten habe, weil ich zum Beispiel Produkte versende, Gartenmöbel, die eine Spedition erfordern. Spedition ist teurer als ganz normal DHL, DPD. Schreibt das klar und deutlich von Anfang an hin. Hey, Versandkosten frühzeitig berechnen lassen, frühzeitig den Kunden informieren. Wenn ich irgendwelche Zusätze habe, wie Steuern, Zölle, was auch immer, schreibt das einfach überall hin. Nichts ist schlimmer als,
Ja.
ich gehe in den Checkout-Prozess, rechne mit 60 Euro und am Ende sind es 65 Euro, weil mir irgendwelche Gebühren nicht angezeigt wurden.
Alle Daten eingetragen, zusammengesucht, weil ich sie nicht gespeichert habe und dann zack und dann ist man weg. Ja, das sind so böse Überraschungen, wo dann auch einfach Ego reinhaut und egal wie viel Geld man hat, man denkt sich dann teilweise, ja, ganz ehrlich, dann fickt
Ja,
euch.
aber ehrlich, also wie oft ich mir das schon gesagt, also weil, ey, also ich meine, ich glaube, kennen alle unsere Käufe, wo man sagt, das will ich jetzt unbedingt haben oder ich habe mich da jetzt schon lange mit beschäftigt, ich
Ja.
beobachte den Preis, ich beobachte den Shop und wenn mir da ein bisschen was in die Quere kommt, ist es nicht
Fuck
so
it.
wild.
Ja.
Dann komme ich damit irgendwie durch. Jetzt du zum Beispiel mit deinen Anzügen, das ist jetzt unser schönes, immer wiederkehrendes
Ja.
Beispiel. Du wirst dich nicht nur in einen Online-Shop, wirst du dir nicht 2 Sekunden irgendwie 2 Anzüge angeguckt haben, hast die mit dem Quick-Checkout-Button irgendwie dir nach Hause bestellt und gesagt, ja komm, wird schon irgendwie passen, sondern
Ja, safe.
du hast dich lange schlauer gemacht, hast dir verschiedene Varianten angeguckt und wenn da in diesem Bestellprozess noch irgendeine Art von, da würdest du auch sagen, ich werde jetzt nicht überall nochmal irgendwo wieder von vorne anfangen bei diesem Prozess. Wenn es aber wirklich darum geht, ein reines Commodity-Produkt mir irgendwie zu holen, vielleicht sogar irgendwas, was mich gerade nur in irgendeinem Reel oder in irgendeinem irgendwie getriggert hat, dass ich das jetzt mal irgendwie haben möchte. Alles das, was mich da vom Kauf abbringen kann, ist einfach ein absoluter Killer und dann kaufen die Leute auch einfach gar nicht.
Ja, und es sind wirklich Kleinigkeiten. Und das ist echt, damit verkackt man sich dann. Von dem her, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, finde ich. Und ich finde tatsächlich auch Sicherheit und Vertrauen, ist ja ganz ehrlich, wenn man irgendwie Online-Shop-Optimierung macht, ist einer der größten Themen, weil die Leute einfach so skeptisch sind. Ich kenne so viele Leute privat, die schon mal irgendwie auf einen Fake-Shop oder sowas reingefallen sind. Das ist eine berechtigte Angst bei Leuten. Was wir auch immer wieder sehen, ist, dass zum Beispiel Impressum und so weiter extrem viele Aufrufe bekommt, genau aus diesem Grund, weil die Leute mal ganz kurz checken wollen, gibt es die Firma wirklich, dann googelt man nochmal kurz. Also ich finde so, Vertrauen ist eine Sache, die muss man echt ganzheitlich spielen und gar nicht nur auf dem Online-Shop, sondern auch Google mit dem Blick haben, was sieht man, wenn man irgendwie die Marke bei Google sucht etc. Und halt überall so Bewertungen und so weiter mit einfügen, das ist eigentlich so das größte Ding, was man dann auch konkret im Shopify-Checkout zum Beispiel machen kann, finde ich. Wenn man jetzt nicht mit Plus arbeitet, bei Plus hat man extrem viele Möglichkeiten, ne? Man kann auch mal ein Gesicht mit reinmachen, Kundenservice platzieren, die Bewertung nochmal fett mit reinmachen etc. Das ist ein Riesenhebel nochmal, macht aber für die wenigsten Leute, die hier zuhören, gerade Sinn, auf Shopify Plus zu gehen, weil es viel zu teuer ist. Was aber jeder machen kann, ist oben das Bild, wo das Logo drin ist, das ist einfach nur eine Bilddatei und die meisten Leute haben da einfach stumpf das Logo drin oder vielleicht noch schlechter, einfach den Namen ohne Logo. So, und wenn man da einfach nur ein vernünftiges Bild reinmacht, das kann man sogar über die ganze Fläche, sage ich mal, reinmachen, dann ist das ein Riesending, wo man auch Bewertungen und so weiter mit reinmachen kann, vielleicht noch ein bisschen Farbe, Emotionen, was einfach nochmal irgendwie das, was du auch gesagt hast, diese Gleichmäßigkeit oder Konsistenz in der Kommunikation nochmal unterstreicht und da wirklich auch abholt die Leute.
Ja, ich meine, also du hast es gerade sehr, sehr schön gesagt. Es ist ja auch vor allem eine Chance, das zu nutzen, weil gerade wenn jemand zum Beispiel, das ist so, ich bin da wirklich der klassische Kartoffelallmann, wenn ich irgendwie in einem Shop sehe, wo ich dann denke, ist das jetzt wirklich gut, weil das kann ich mit meinem Ego definitiv nicht vereinbaren. Ich bin seit 9 Jahren im E-Commerce dabei. Also wenn ich auf einen Fake-Shop reinfalle, ja, das ist so. Also das würde ich mir, das könnte ich niemandem in meinem privaten Umfeld und auch auf der Arbeit nicht erzählen. Das heißt, Klassiker ist für mich auch immer, erster Blick ins Impressum, ist schon mal eine GmbH, nice, da kannst du einfach schon mal ein bisschen mitarbeiten. Dann ist der nächste Punkt, neues Browserfenster aufmachen, neuen Tab aufmachen, Kundennamen eingeben und direkt dahinter Erfahrungen. Das ist so das Erste, was dann irgendwie immer kommt und es wird ja heutzutage auch eigentlich schon fast immer vorgeschlagen, dass die Leute das nachgucken. Und wenn ich dann einen Social Media Account finde, mit einer vernünftigen Anzahl an Followern, mit vernünftigen Content, vielleicht etwas, das kann man ja auch zum Beispiel auf Instagram, pinne ich einfach von vornherein so, hey, du bist das erste Mal irgendwie Kunde oder du möchtest irgendwie Kunde werden, mal kurz ein bisschen die Founder-Story erzählen, macht einfach die Möglichkeit von, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem ganz vertraue zu Next Step, geil, jetzt kenne ich sogar den Gründer ein bisschen besser und ich finde die Geschichte noch geil, ich muss gucken, habe ich bei Reviews, habe ich bei Trustpilot und Trusted Shops, habe ich da vernünftige Bewertungen, Google vernünftige Bewertungen. Und da gibt es ja auch Tools für, wie man das alles vereinheitlichen kann und wie man das alles besser und sinnvoller machen kann. Also da auch nutzt diese Chance von Kartoffeldeutschen wie mir, die sich mehr schlau machen wollen, einfach damit sie sich sicherer fühlen, um da auch vielleicht so ein bisschen mehr von meiner Marke und von meiner Brand auch rüberzubringen. Und vielleicht für alle Leute, die hier zuhören, wir sind ja auch Endkunden, bitte, bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr nicht bei einem Online-Shop den schon gut kennt oder wenn ihr das Gefühl habt, ob das so richtig gut ist, dann kauft halt auch bitte nicht mit Vorkasse. Weil solange ihr mit Kreditkarte, Apple Pay, Klarna, PayPal kauft, ihr habt etwas, was euch schützt. Alle diese Zahlungsarten bieten einen gewissen Käuferschutz, der euch wirklich vor schlechten Entscheidungen bewahrt. Und eine Sache, die ich frühzeitig gelernt habe, wenn ein Angebot zu gut scheint, um wahr zu sein, dann ist es meistens nicht wahr. Also da kann ich auch wirklich In der Zeit vor mehreren Jahren, gerade so während Corona, sind wir bei Molly tatsächlich echt überflutet worden mit bis zu 5.000, 6.000 Anmeldungen pro Tag. Und wir hatten natürlich gewisse automatisierte Prozesse, die diese Anmeldungen überprüft haben, aber da, wenn du jeden Tag 6.000 Anmeldungen hast, da rutscht dir auch mal einer durch und genau dieser eine Kunde, der dann halt Quatsch macht, der fällt dir auf die Füße. Da gab es auch Trustpilot-Bewertungen mit Molly, schlechter Anbieter. Ich habe bei einem Kunden von Molly ein Laufband für den Geburtstag von meinem Mann gekauft für 37 Euro, wo ich mir so denke, vor allem dann natürlich noch bezahlt mit Vorkasse und das war, also da dachte jemand, ich kriege mit Vorkasse ein Laufband für 37 Euro, wo man sich so denkt, wild. Es war noch die Corona-Zeit, wo genau diese Homesport-Geräte halt sowieso noch maximal teurer waren. Was ja. ich ehrlicherweise, was dem Ganzen noch so ein, deswegen ist es mir, glaube ich, auch so in Erinnerung geblieben, der Händler, der das gemacht hat, das war offensichtlich ein Betrüger, weil man hat sich den Shop angeguckt und man ist davon ausgegangen, dass man ein richtig echtes Laufband bekommt. Der hat aber tatsächlich was verschickt. Der hat in so ganz kleinen Mini-Kartons, hat er so Miniatur-Laufbänder verschickt. Und das, da muss ich ehrlicherweise sagen, das war... Es ist im Prinzip, es ist eigentlich ein riesiger Dickmove, weil es noch schön der Mittelfinger zum Betrug noch mit oben drauf ist. Ich muss aber ehrlich sagen, es hat mich schon ein bisschen belustigt in dem Moment, als ich es gesehen habe. Und ich finde 37 Euro ist jetzt auch noch was, da kann man auch mal ein bisschen drüber schmunzeln. Aber da war halt einfach wirklich, die Gier war, also Gier frisst Verstand, sagt man ja auch gerade bei solchen Angeboten. Und da lieber einen Schritt zurücknehmen, wenn das Angebot zu gut scheint, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr. Und wenn ich es aber doch riskieren möchte, weil man will sich ja doch gerade, und auch ich wieder, Kartoffeldeutscher vom Sternzeichen Herr Sparfuchs, ich will mir keinen Deal durch die Lappen gehen lassen, dann bezahle halt mit Klarna, Kreditkarte, PayPal. Ja. Denn wenn ich dann mal vielleicht irgendwie einen schwachen Moment hatte, dann kann ich wenigstens alles wieder zurechtdrücken.
Ja, geil.
Weil wer diesen Podcast hört und auf solche Betrügereien reinfällt, schon ein bisschen
dem ist auch nicht mehr zu helfen. So. Ja, safe. Sehr gut, perfekt. Dann sind wir bei dem Thema auch durch. Eine ganz kurze Frage noch zum Abschluss. Was siehst du für Entwicklungen im Bereich Payment? Ich habe gerade schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, als wir gesprochen haben, gerade so über vielfältige Zahlungsmöglichkeiten. Ich würde echt ungern in der Haut von PayPal stecken, weil ja so unglaublich viel Konkurrenz irgendwie reinkommt. Apple Pay, Google Pay und so weiter. Da ist ja echt richtig was los in dem Markt. Was siehst du? Was sind so die größten Entwicklungen, die irgendwie in den nächsten 1-2 Jahren oder sowas passieren werden, auch die uns betreffen als E-Commercer?
Die realistische oder die besser klickt? Weil gibt es nämlich zwei
beides. Varianten. Erst die realistische und dann die besser klingt.
Also klickt auch noch. Also sie klingt nicht mal unbedingt besser. Aber die realistischere ist, das ist ja das Schöne. Wir als Deutschland, wir sind ja für viele Dinge bekannt, aber Innovationsstandort Deutschland, gerade im Bereich Digitalisierung und Payment, sind wir ehrlich, das sind wir jetzt nicht unbedingt. Das heißt, wir müssen einfach nur Richtung UK und Richtung USA gucken, schauen, was sind da einfach so die Trends. Und das wird bei uns auch kommen. Es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also die Walletisierung des Payment-Marktes. Es findet immer mehr in Wallets statt. Klarna entwickelt sich dahin. Apple Pay macht da immer mehr und mehr. Google Pay ist da auf dem Weg. Auch PayPal hat jetzt sein eigenes, ist ja eh ein Wallet, aber Wallet auch mit noch viel mehr Zusatzfunktionen, weil das ist ja, ich benutze zum Beispiel mein Apple Wallet auch zum Bezahlen, aber da sind im Prinzip auch alle meine, das ist mein Vorfreude-Dokument, da sind meine Konzertkarten für den Rest des Jahres, da sind meine Festival-Tickets mit drin. Ich gucke da rein, ich sehe dafür Fußballspiele, Sportveranstaltungen, sehe ich da meine Tickets. Das ist einfach, Wallets sind ein riesengroßes Thema, was uns immer mehr und mehr begleiten wird, weil es auch einen schönen Übergriff für uns persönlich gibt zwischen stationärem Geschäft und E-Commerce und natürlich auch auf verschiedenen Marktplätzen und Plattformen. Das ist das Realistische, was in UK, ich habe vor einem Monat ungefähr habe ich mit meinen Kolleginnen aus UK gesprochen, weil die immer sagen so, oh ja, Apple Pay, Google Pay ist so mega wichtig. Und ich denke mir so, ja, das ist ein mega geiles Zukunftsthema. Und auch wir sehen, dass zum Beispiel 30-40% der Kreditkartenzahlungen unserer Kunden durch Apple Pay abgewickelt werden. Wenn man sich aber anguckt, wie viel Anteil die Kreditkartentransaktionen machen, das ist immer noch ein eher Trendthema, als dass es jetzt wirklich so mega krass der Fall ist. Und in UK machen die Wallet-Zahlungen durch Google und Apple Pay einfach teilweise 60-70% des kompletten Checkouts out. Wo krass. Ich mir denke, okay, da sind wir so weit weg. Also da hat PayPal wirklich richtig, richtig an Markt verloren. Das ist die realistische Variante. Die besser klickt, ist definitiv, dass AI uns weiter enablen wird, mit Kryptowährung auch langfristig zu bezahlen zu können. Das ist, glaube ich, das, was...
Buzzword.
Genau, das ist das, was man jetzt so irgendwie klickmäßig... Also AI hat da natürlich auch einen großen Faktor und ich glaube, man wird AI auch langfristig immer mehr nutzen können, um zum Beispiel spontan den Checkout entsprechend anzupassen für den Kunden, dass man einfach entsprechend, wie hat sich dieser Kunde in meinem Online-Shop verhalten? AI, bitte passe den Checkout entsprechend so an, dass es für diesen Kunden perfekt passt. Also noch mehr Individualisierung, ich glaube, das wird definitiv ein Faktor sein. Das ist aber nicht unbedingt auf Payment bezogen. Ja. Ich glaube, das Thema Cryptocurrency, das ist etwas, Das läuft irgendwie immer die ganze Zeit so hin und her. Es gibt aber meine letzten Zahlen, die ich kenne aus dem vorletzten Jahr, da wurden mal so erhoben, was kostet eigentlich, was würde das wirklich realistisch kosten? Also was müsste ich als Zahlungsdienstleister meinem Händler in Rechnung stellen für Kryptozahlungen? Das würden mit allem drum und dran um die 14, 15% aktuell sein.
Ja,
Das
krass.
wird keiner machen. Und da gibt
Nee.
es ja schon Anbieter für. Und ich glaube, wenn es da wirklich von Wallet-zu-Wallet-Zahlungen geht, da kann das durchaus sinnvoll sein. Aber ich glaube, wenn man mal so ein bisschen von den etablierten Cryptocurrencies abgeht, ich glaube, da wird es auch sehr, sehr schnell wild. Und eine Sache, die ja als Zahlungsdienstleister immer ein Thema ist, ist einfach so Geldwäsche, Sicherheit, was werden da für Produkte verkauft? Und das ist natürlich ein Riesenvorteil von Kryptowährungen, da einfach viel zu anonymisieren. Aber Anonymisierung ist halt auch nicht immer ein Riesenvorteil. Deswegen, ich glaube, Wallets sind da besser. Aber das andere klickt halt besser. Das muss man sich
Ja,
halt.
mal schauen. Also die nächsten ein, zwei Jahre sehe ich es auch überhaupt nicht, weil ich gar keiner unserer Kunden hat irgendwie Bitcoin-Zahlung oder sowas mit drin. Ich meine, ich zahle auch nicht in Gold in einem Online-Shop. Ist ja im Prinzip
Nee.
einfach nur das digitale Gold, zumindest in der
Ja.
heutigen
Ja.
Welt. Mal schauen, wie es in 5 bis 10 Jahren aussieht. Da kann ich es mir schon vorstellen, dass man nochmal mehr sieht. Aber das wird die Zeit zeigen. Aber ich denke, das Ziel, was du gesagt hast mit den Wallets und so, da ist ja schon richtig viel Konkurrenz drin. Auch PayPal habe ich irgendwie mitbekommen, dass sie jetzt, glaube ich, auch eine Kreditkarte, eine eigene, in Deutschland tatsächlich austesten wollen. Es geht ja auch in die Richtung, wo sie versuchen, dann auch Apple Pay so ein bisschen
Ja, von da ist
Konkurrenz
ja
zu
das
machen.
Lustige, das macht Klarna. Klarna hat die Klarna-Card jetzt auch schon seit mehreren Jahren und da kann ich so ein bisschen intern sprechen. Also auch wir kennen uns mit diesem Thema ja sehr, sehr gut aus. Also eine Kreditkarte herauszugeben, also das ist jetzt nicht unbedingt die Königsdisziplin in der Zahlungsabwicklung. Also das Thema Kreditkarte und wie man so eine Kreditkarte auf den Markt bringt. Das haben inzwischen alle einigermaßen gut verstanden. Das ist natürlich ein schönes Add-on. Das hält halt einfach ein bisschen was von Gebühren von traditionellen Banken weg, weil da, wo, wenn du mit zum Beispiel Sparkassen oder N26 Kreditkarte was bezahlst bei PayPal, dann kriegt PayPal einen Anteil, N26 kriegt einen Anteil, Visa, Mastercard kriegen einen Anteil. Wenn ich natürlich diesen N26 oder Sparkassenanteil noch auf PayPal mit rüberziehen kann, ist schön, aber
Ja,
ja,
nett. Ja,
genau.
safe. Alright, sehr gut. Chris, ich danke dir. Das war richtig geiler Inhalt. Bin mir sicher, dass die Leute, die jetzt auch zuhören, richtig was mitnehmen konnten. Für die Leute, die Molly mal kennenlernen wollen und denken, dass es ihnen weiterhelfen könnte, wie nimmt man am besten Kontakt mit euch auf?
Einfach über unsere Website, das ist, glaube ich, der allerbeste Weg. Sonst sind wir auf LinkedIn unterwegs, wir sind auf Instagram unterwegs. Aber da ist wirklich unsere Website, ist, glaube ich, das absolut Beste, was man machen kann. Man kann uns, also auch uns aus dem Vertriebs- und Beratungsteam, findet man auch sehr, sehr einfach auf LinkedIn. Im Zweifelsfall uns einfach ansprechen, also cut the middleman, geh einfach direkt auf uns zu. Aber über die Website molly.com kriegt man auch direkten Zugriff zu uns. Und
Top. Das heißt, ich verlinke in den Shownotes für euch die Website, Chris, dein LinkedIn-Profil und den Molly E-Commerce Report, wer sich da nochmal schlau machen möchte. Und ich sage vielen Dank für den ganzen Content, für die ganzen Insights. War eine sehr informative Folge und bin mir sicher, hat sich gelohnt, hier reinzuhören. Und ich würde sagen, dir noch eine geile Woche und vielen Dank für deine Zeit.
das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Danke. Bis dann, Chris. Ciao.